viele von euch kennen vielleicht dieses Problem, man ist in der Arbeit, man merkt, man braucht irgendwie ein Tampon oder irgendwie so und dann muss man einer Kollegin so ganz hinter vorgehaltener Hand fragen, hast du zufällig ein Tampon? Und dann schiebt man sich das so zu, wie irgendein, weiß nicht, irgendwas was Illegales, was man sich…
Ja, der ärgste Drogendeal.
Ja, genau, weil man sich einfach schämt, das offen zu zeigen. Und ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren vielleicht auch einfach durch dieses Bewusstsein, das gewachsen ist, besser geworden ist und dass es einen offeneren Umgang damit gibt. Aber wie ist denn das Thema Periode aus feministischer Sicht zu besprechen oder zu betrachten? Wie wichtig ist die Periode für den Feminismus? Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buch-Podcast.
Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen.
Ich bin Sophia.
Und ich bin Julia.
Heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, das in letzter Zeit immer öfter besprochen wird, sei es auf Social Media oder in meinem Fall auch in meinem Freundinnenkreis. Und das ist die Periode.
Yes. Let's channel the moon power.
Let's channel the moon power. Yes.
Das hat nichts mit Mond zu tun, keine Sorge.
Nein.
Keine Mondzyklen.
Alle, die
oder
jetzt
Mondfahren.
Gerade Angst davor haben, dass es eine ganz esoterische Folge wird. Nur in ganz kleinen Auswirkungen.
Sailor Moon.
Das ist dein Bezug zum Mond.
Nein.
Ja, und Sailor Moon.
Nein, überhaupt nicht. Nein, es geht heute um die Periode. Und Sophia war so freundlich, sich mehrere Bücher rauszusuchen und uns so ein bisschen einen Einblick zu geben, was gibt's gerade am Markt zum Thema Periode, die Regel, wie nennen wir das eigentlich? Die
Periode,
die Monatsblutung,
oder den Zyklus.
Den
ich
Zyklus.
Würde sagen Periode. Und es geht ja nicht nur um die Periode an sich, also nicht nur um die Menstruation, sondern es geht eigentlich um den gesamten Zyklus, weil ich muss dann gleich dazu sagen, dass es nicht alle Frauen einen Zyklus haben, aus unterschiedlichen Gründen, natürlich je nach Alter, Gesundheit oder auch hormonelle Verhütung und nicht nur Frauen menstruieren.
Genau. Ja, das ist uns auch wichtig zu sagen. Und ja, das heißt drei Bücher in einem Podcast. Ich muss dich fast schimpfen, weil normalerweise besprechen wir immer eins pro Podcast, weil wir gar nicht so viel Zeit haben. Aber ich sehe es ein. Ja, ich sehe es ein.
Ich glaube, das passt ganz gut und ich finde es auch spannend, hier unterschiedliche Bücher zu besprechen. Und es gibt auch gerade sehr viele Periodenbücher auf dem Markt, habe ich das Gefühl. Und es gibt manche, die so eher so sehr biologisch den Zyklus erklären und andere, die auch so ein bisschen einen gesellschaftspolitischen Einfluss haben. Und gerade wir als feministischer Buchpodcast, finde ich, sollten hier mal einen Blick drauf werfen, welche Bücher gibt's und wie können die das auch verbinden? Weil ich finde, die Periode ist ja nicht nur ein biologischer Vorgang, sondern hat so viel mit unserem Alltag zu tun, mit unserem Lebensstil, aber auch mit unserer Gesellschaft und wie eben Frauen oder Menschen, die menstruieren, in diesem Alltag irgendwie sein können mit einer Periode in einer patriarchalen Gesellschaft, die so gar nicht auf Zyklen abgestimmt ist, sondern wo der Zyklus irgendwie ist, 5 Tage arbeiten, 2 Tage Wochenende und
Wachstum, Wachstum, Wachstum,
und
Kapitalismus,
Wachstum, genau.
Kapitalismus.
Es ist einfach linear, eine lineare, gerade Linie und überhaupt nicht zyklisch. Und das ist ja auf ganz vielen Ebenen problematisch, auf ökologischer Ebene, auf wirtschaftspolitischer Ebene, aber eben hat auch Einfluss auf unsere Körper. Und ich muss sagen, das Interesse und warum ich auch heute 3 Bücher mitgenommen habe, ist, weil ich mich in letzter Zeit einfach viel damit beschäftigt habe, weil ich auch selbst einen unregelmäßigen Zyklus hatte und jetzt auch dank der Bücher hier auf einen besseren Weg bin, muss ich sagen. Und es sind auch 2 dieser 3 Bücher beschäftigen sich auch mit dem sportlichen Kontext. Und das ist für mich auch sehr interessant, weil ich mache einfach gern Sport in meiner Freizeit und habe gemerkt, Wahnsinn, wie mein Zyklus, meine sportliche Leistungsfähigkeit und generell, wie ich mich fühle, beeinflusst, aber auch umgekehrt, wie sehr Sport meinen Zyklus beeinflussen kann. Und ich hatte eben die Erfahrung, dass ich mehr Sport gemacht habe, nicht auf meinen Zyklus geachtet habe, meine Periode weggeblieben ist und deswegen musste ich mich auch ein bisschen damit beschäftigen. Und ich glaube, so geht es vielen Personen, die zu diesem Thema kommen, weil sie Zyklusprobleme haben. Sei das eine schmerzhafte Menstruation zum Beispiel oder eine ausbleibende Menstruation oder einen Kinderwunsch und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, ich habe auch, also wenn ich mit Freundinnen drüber rede, ist es wirklich sehr stark aufgekommen. Und das erste Buch, das ich vorstellen will, das heißt Period Power von Macy Hill, habe ich auch von einer Freundin empfohlen bekommen. Und letztens sind wir irgendwie, glaube ich, zu fünft am Balkon gesessen bei mir und wir haben alles dieses Buch gelesen, weil diese eine Freundin uns das empfohlen hat und wir konnten dann über unseren Weg des Zyklus-Tracking sprechen und so. Das war irgendwie ganz interessant. Und da möchte ich euch heute ein bisschen mitnehmen.
Voll schön. Und wenn ihr unseren Podcast gut findet, dann schaut vorbei auf steadyhq.com/diebuchpodcast. Da könnt ihr uns finanziell unterstützen mit einem kleinen Unterstützungsabo pro Monat oder auch pro Jahr. Ihr kriegt dafür tolle Goodies und habt natürlich auch den Benefit, dass ihr feministische Literaturkritik und auch diesen Podcast unterstützt. Da würden wir uns sehr freuen. Ein Aspekt, den ich auch bei diesen ganzen Period-Büchern spannend finde, ist, wer ist die Autorin? Da wirst du mir sicher auch noch was erzählen. Und auch aus welchem Hintergrund schreiben die? Weil es gibt AutorInnen, die sind vielleicht GynäkologInnen oder JournalistInnen oder selbst irgendwie einfach, ja, Menschen mit Menstruation, die dann aus dem Interesse heraus einfach ein Buch schreiben. Also das finde ich auch immer. Das schaue ich mir selber auch immer an, wenn ich ins Buchgeschäft gehe und mir irgendwie so einen Ratgeber raushol, schaue ich immer, okay, wer, von wem kommt das da?
Und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, dass wir beide ja jetzt keine Gynäkologinnen sind und ich auch nicht perfekt alles jetzt erklären kann und will.
Das hätte ich jetzt schon gehofft.
Aber um das geht es uns ja auch nicht, sondern wir sind ein feministischer Buchpodcast und wollen eben genau aus dieser Perspektive draufschauen.
Ein sehr wichtiger Teil unseres Feminismus und sicher auch des Feminismus vieler Menschen ist ja, dass man über die Prozesse des Körpers mehr spricht, dass man auch Scham abbaut und gerade so Themen wie Menstruation sind einfach noch sehr schambehaftet. Aber wie ist denn das Thema Periode aus feministischer Sicht zu besprechen oder zu betrachten? Wie wichtig ist die Periode für den Feminismus?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, weil einerseits natürlich auf so eine Gesundheits- und Wohlergehensperspektive, aber auch andererseits, weil das immer noch so ein bisschen gesehen wird als etwas, was von der Norm abweicht, was ja total absurd ist. Mhm. Aber ich glaube, es zeigt sich einfach an diesem Beispiel so schön, dass der Mensch, männliche Körper das Normale ist. Mhm. Und was der weibliche Körper macht, ist dann das irgendwie komisch und abnormal und schambesetzt. Und Gloria Steinem, eine wichtige Feministin und Journalistin, hat einen Essay geschrieben, 1978, mit dem Titel If Man Could Menstruate. Mhm. Und der ist so lustig, weil sie drüber schreibt, was wäre, wenn das umgekehrt wäre in einem Patriarchat, wenn Männer die wären, die menstruieren. Und sie schreibt zum Beispiel, ja, Männer würden total angeben, wie lang und wie viel sie bluten. Und das wäre so, wow, voll so der Männlichkeitsvergleich. Und es würde irgendwie sehr starke religiöse und Rituale und Partys geben, so am Einstieg der Menstruation, was irgendwie
Buben. Initiationsriten.
Ja, so diese Initiationsriten, voll wichtig. Und so militärische Männer oder auch rechte Politiker oder religiöse Fundamentalisten würden Menstruation, also mit Menstruation, als Zeugnis zeigen, dass nur Männer in der Armee dienen könnten, weil man muss ja irgendwie Blut geben, um Blut nehmen zu können. Oh, und sie schreibt einfach sehr übertrieben, aber auch sehr lustig. Und oder auch so zum Beispiel Blut wird ja oft als sehr etwas Unreines gesehen unter die Menstruation in ganz vielen Religionen. Und sie meinte, naja, so religiöse Priester oder Rabbis würden sagen, naja, ohne diesen monatliche Reinigung durch das Blut, das Männer haben würden, wären Frauen ja total unrein. Also das fand ich auch eine spannende Umkehrung von diesen, oh, Frauen sind unrein, weil sie bluten. Das könnte man natürlich auch anders auslegen. Das fand ich ganz lustig, einfach mal zu sehen, diese Umkehrung, warum in einer patriarchalen Gesellschaft das unrein gesehen wird, weil es gibt ja auch Gesellschaften, in der Periode durchaus als etwas total Starkes und Positives gefeiert wird.
Ja, absolut. Da sieht man halt wieder mal, was wir so oft besprechen, dass Dinge, die mit Frauen assoziiert werden, einfach abgewertet werden, ne? Einem Patriarchat.
Ja. Ich komme jetzt zum ersten Buch und das ist Period Power von Macy Hill. Das ist 2019 erschienen. Es gibt es auch auf Deutsch und das heißt Superpower Periode. Ich habe das Buch auf Englisch gelesen. Ich würde es aber eigentlich empfehlen, es auf Deutsch zu lesen, weil ich lese zwar sehr viel auf Englisch, aber ich habe gefunden, bei einem Thema, wo es sehr viel um auch medizinische Begriffe geht, ich habe mir das manchmal ein bisschen schwer getan. Also wenn ihr das Buch lieber auf Deutsch lest, dann kann ich euch in diese Richtung das hin empfehlen. Es ist ein sehr breites Buch Und es geht einerseits einmal einfach um die Erklärung, wie funktioniert der Zyklus, welche Hormone steuern den Zyklus, wie entsteht der Zyklus und welche Hormone beeinflussen uns auch wesentlich und werden aber auch oft irgendwie dann sehr abgetan, so Hormone, ah ja, das sind so Frauenhormone und okay, ja, du bist halt gerade unter hormonellen Einfluss und das beeinflusst dich, ist ja auch so ein bisschen was oft abgetan wird und nicht so, okay, du bist einfach in unterschiedlichen hormonellen Einflüssen zu unterschiedlichen Zeitpunkten deines Zyklus und das ist aber nicht, dass das eine normal ist und das andere Hormon, zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte, dann irgendwie abnormal ist und du bist abnormal zu dieser Zeit. Das ist ja auch ganz oft so. Das heißt, du bist mehr weiter weg von dem, von einem männlichen und Anführungszeichen Hormonlevel. Und sie, finde ich, beschreibt das eben sehr schön als alles ist ein Teil und alles hat seine Wertigkeit, ohne zu bewerten, dass eine gewisse Zyklusphase besser oder schlechter ist. Und sie beschreibt eben die Periode und den ganzen Zyklus als wichtigen Teil unseres Lebens, der unsere Energie beeinflusst, unsere Laune und unser Verhalten und es nicht darum geht, den Einfluss von Hormonen oder des Zyklus abzuschalten, sondern eben gut damit umzugehen. Mhm. Und die Wissen und die Wahrnehmung ist ein erster Schritt in diese Richtung. Und was mir gut dabei gefällt, ist, dass es eben nicht nur diese individuelle Perspektive hat, sondern eben auch eine gesellschaftspolitische. Und Macy Hill zeigt immer wieder Zusammenhänge auf zum Patriarchat, aber auch zu politischen Entscheidungen, wie zum Beispiel Steuer auf Periodenprodukte, wie ist das im Gesundheitssystem, welche Maßnahmen werden bezahlt, welche nicht. Macy Hill schreibt aus einer britischen Perspektive, sie wohnt in Großbritannien und es geht auch ein bisschen um das britische Gesundheitssystem, aber ich finde, es passt trotzdem auch sehr gut in unseren Kontext.
Welchen beruflichen Hintergrund hat Macy Hill?
Macy Hill ist keine Medizinerin. Sie kommt eher aus einer alternativmedizinischen Richtung. Sie hat zum Beispiel traditionell chinesische Medizin studiert, ist eine Doula, das heißt, sie begleitet Frauen im Geburtsprozess, Masseurin und so weiter. Das heißt, sie ist jetzt keine Medizinerin. Es ist dieses Buch aber schon, es kommen sehr viele medizinische Informationen drinnen vor. Sie schreibt schon auch kritisch über hormonelle Verhütung, aber sie sagt das auch explizit dazu und sagt aber nicht, dass es jetzt irgendwie prinzipiell schlecht ist, hormonell zu verhüten, sondern eben, wenn ich meinen Zyklus beobachten will und dann hormonell verhüte, dann kann ich halt meinen Zyklus nicht beobachten, weil ich eben keinen habe. Mhm. Also so schreibt sie darüber, aber das ist schon wirklich wichtig, diesen Hintergrund zu wissen. Auch wenn wir jetzt über den Zyklus reden, einfach nur so kurz zur Erklärung, dann, und das wird in den meisten Büchern oder eigentlich in all diesen Büchern auf jeden Fall so beschrieben, dass der Start eines Zyklus ist der erste Tag der Periode, der Eisprung ist circa in der Mitte eines Zyklus und das ist sehr unterschiedlich. Je nach Phase dominieren unterschiedliche Hormone, zum Beispiel Östrogen eher in der ersten Zyklushälfte und Progesteron eher in der zweiten Zyklushälfte. Und natürlich gibt es da jetzt noch viele andere Hormone, die ich nicht erklären werde. Ich habe jetzt eine Schätzfrage für dich,
oh Gott,
liebe okay. Julia. Mhm. Wie viele Perioden, denkst du, haben wir in einem Leben circa?
Naja, es gibt ja so, die Anzahl der Eier ist ja auch von Geburt an irgendwie vorgegeben. Genau. Ne? Also ich kann überhaupt nicht rechnen, das weißt du. Weil wir waren gemeinsam in der Schule. Mathe war noch nie meine Stärke. Ich sag jetzt 10.000.
Viel weniger, 400.
Was?
Ja, wir haben sehr, sehr viele, das habe ich mir nicht rausgeschrieben, aber sehr, sehr viele Eizellen zur Geburt, die bauen aber schon am Anfang ab und nur die besten sozusagen kommen auch zum Eisprung und dann auch kommt es zu Perioden. Und ich muss dazu sagen, nicht in jeder Periode haben wir auch einen Eisprung, das habe ich auch durch dieses Buch gelernt, sondern wir können auch ohne Ovulation menstruieren. Ein spannender Fakt, den ich auch gelernt habe, apropos Zyklus, dass im Frühling der Eisprung eher in der Früh stattfindet und im Herbst und Winter haben 90% der Frauen oder menstruierenden Personen ihren Eisprung zwischen 16 und 19 Uhr.
Oh wow.
Crazy.
Ich erinnere mich gerade jetzt, es gibt auf Instagram so einen sehr lustigen Kanal, der heißt Bromance, wo eine Frau so durch amerikanische Städte geht und Männer fragt zu eben Themen von weiblicher Gesundheit. Und da gibt es ganz viele so Dinge, so wie, muss man das Tampon rausnehmen, wenn man pinkeln will und so. Und die Typen sagen halt immer sehr lustige Dinge, die halt überhaupt nicht mit irgendeinem anatomischen Verständnis vereinbar sind. Und ich habe gerade das Gefühl, dass ich auch so einen Bromant habe.
Aber ich finde die Frage, wie viele Perioden in einem Leben kommen, ist um sehr viel schwieriger, wie ob man einen Tampon rausnehmen muss, um aufs Klo zu gehen. Also, muss man nicht übrigens, man falls muss es jetzt...
Das sind unterschiedliche Kanäle.
Ja,
Kanäle. Man pinkelt nicht aus demselben Kanal,
nein,
wo das Blut kommt.
Und auch ein spannender Fakt, wir synchronisieren uns nicht. Also das
synchronisieren?
Ist
ach so, wir von beide.
Ja, wir zwei, Julia,
nicht
du und ich.
Nein.
Wir beide. Und mit anderen synchronisierst du dich auch nicht.
Oh nein.
Ja, also falls das jemand von euch, da gibt es einfach keinen wissenschaftlichen Beleg dazu. Das kann passieren, einfach weil wir unterschiedlich lange Zyklen haben, aber nicht, weil wir Best Friends sind.
Schade. Aber und wie ist jetzt der Zusammenhang mit dem Mond?
Naja, der Mond, das ist einfach eher die Dauer. Die Dauer. Also der ein Mondzyklus geht ja 28 Tage und so. Der Standardmusterzyklus ist auch 28 Tage, wobei alles so zwischen 24 und 35 Tagen so die Norm ist, würde ich sagen. Und dann gibt es natürlich auch viele andere Personen. Aber ja.
Okay, Jule wollte
mich verarschen.
Es hat nichts mit dem Mond zu tun.
Ich bin jetzt in meinem Erklärbär-Modus.
Ich finde das sehr schön. Ich musste nur ein paar dumme Fragen einwerfen.
Sehr gut. Test. Und ja, Macy Hill beschreibt eben die Zyklusstrategie und teilt einen Zyklus in vier Jahreszeiten ein, sozusagen, also in Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das hat mir total geholfen, weil das ist so anschaulich. Und die Menstruation startet mit dem Winter und das hat eben dann auch viele so Konnotationen. Und sie beschreibt immer, was sind die Gefahren einer Phase und was sind die Superpowers. Also auch nicht zu sagen, oh, Winter und nicht menstruieren, das ist alles schlimm. Sondern es gibt hier positive Sachen und hier negative Sachen. Und im Winter, das ist eben auch so ein bisschen die Zeit vielleicht, des Rückzugs, manche Personen haben Schmerzen, andere wieder nicht. Und im Frühling ist dann oft so dieses spielerische Ausprobieren, neue Ideen zu haben. Im Sommer, das ist ja oft dieser Glow rund um den Eisprung, den manche von euch vielleicht kennen, die Kraft, die Energie. Im Herbst ist vielleicht eher so die Ruhe, die Reflexion und das in sich gehen. Also sich verbindet das auch so mit, auf was kann ich meinen Fokus legen in diesen Zeitverläufen. Und sie thematisiert das aber auch immer wieder kritisch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, im Winter ist vielleicht eher der Rückzug, dann sagt sie das auch, aber man muss eben aufpassen, dass man da nicht in so eine Art des Denkens reinkommt, weil viele Frauen werden eben einfach von der Gesellschaft exkludiert, während sie menstruieren. Und das gibt es oft, wo das, keine Ahnung, es eigene Menstruationshütten gibt, wo Frauen dann hin versperrt werden und sie dürfen nichts angreifen, dass es nicht unrein wird, sondern eben, dass es eine andere Art von selbstbestimmten, selbstgesteuerten Rückzug sein kann und nicht eine Exklusion.
Und das empfinden ja auch viele Menschen unterschiedlich. Also manche haben vielleicht wirklich das Bedürfnis des totalen Rückzugs oder auch vielleicht in manchen Monaten oder in manchen Phasen hat man das Bedürfnis, sich voll zurückzuziehen. Und manchmal kenne ich das auch von mir, da geht diese Phase vorüber, ohne dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt einkringeln oder so.
Ja.
Also das
ja.
Ist ja auch sehr unterschiedlich.
Absolut. Und sie sagt eben, dass wir durch unseren Lebensstil und je nachdem, wie wir uns auch verhalten, das ja beeinflussen können. Also es gibt auch viele Teile zu Ernährung, wie ich gewisse Zyklusphasen unterstützen kann. Zum Beispiel, ich kenne das von mir selber, dass ich jetzt kurz bevor ich menstruiere, nicht zu viel rohes essen soll. Ich habe das Gefühl, meine inneren Organe sind eh mit sehr vielen anderen Dingen beschäftigt. Und dann muss ich ihnen nicht noch diese Zusatzaufgabe geben. Mhm. Und auch, dass sich unterschiedliche Personen in unterschiedlichen Zyklusphasen besser oder schlechter fühlen. Weil wenn ich mich prinzipiell wohl damit fühle, mit mir alleine zu sein oder mich zurückzuziehen, dann fühle ich mich zum Beispiel in einem Herbst oder im Winter total gut und dieser Frühlingssommer ist manchmal sogar irgendwie anstrengend und umgekehrt. Ja, und es geht auch um allgemeine Themen darin, wie zum Beispiel Fruchtbarkeit oder die erste Periode, wie das eben wahrgenommen wird, wie das auch unsere restliche Beziehung zu unserer Periode prägt, je nachdem wie unser Umfeld zum Beispiel die erste Periode aufnimmt, ob das sowas sehr Geheimes ist oder etwas Positives, ob das etwas sehr Schambesetztes oder Schmerzhaftes ist. Mhm. Ja. Und vielleicht noch so zu ihrer eigenen Geschichte. Macy Hill ist auch zu dem Thema gekommen, weil sie selbst extreme Periodenschmerzen hatte, also eigentlich ohne Schmerzmittel keine Menstruation überleben konnte und deswegen auch aus diesem Leidensdruck angefangen hat, sich damit zu beschäftigen. Und ich muss sagen, sie ist ziemlich groß geworden damit. Also es gibt dieses Buch, es gibt ein zweites Buch, sie hat einen Podcast, sie ist irgendwie Coach, macht Online-Seminare, also alles Mögliche zu diesem Thema.
Sehr spannend.
Ja, dann kommen wir vielleicht zu einem zweiten Buch und ich muss sagen, das Cover von diesem Buch auf Deutsch ist eigentlich ziemlich furchtbar, oder? Was sagst du dazu?
Ich wollte gerade dich bitten, dass du das Cover beschreibst für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ich wollte dich das Gleiche bitten. Okay, also das Buch ist von Dr. Stacey Sims. Dr. Stacey Sims und heißt Peak Performance für Frauen. Wie sie Ernährung und Fitness perfekt auf den weiblichen Organismus abstimmen. Und ich finde, das schaut wirklich aus wie so ein Lifestyle-Sportbuch mit so einer halbnackten Frau mit einem Sixpack am Cover.
Mhm. Pink und schaut auch schon ein bisschen so vom Design so aus, als wäre es irgendwie vor 15 Jahren designt worden.
Ja, ja, das stimmt, so ein bisschen 2000s. Mhm. Und ich finde, auf Englisch heißt es übrigens Roar und ist 2017 auf Englisch erschienen und 2021 auf Deutsch, also noch gar nicht so alt. Wow. Und ich finde, das ist auch wieder mal so, ach, so komisch, warum man dieses Cover nehmen muss, weil Dr. Stacey Sims hat wirklich sehr bahnbrechende Arbeit geleistet und sie wird auch in anderen Büchern sehr oft zitiert. Und deswegen habe ich auch dieses Buch mitgebracht. Sie ist berühmt so für diese Aussage, Women are not small men, also Frauen sind keine kleinen Männer. Und das wird ja ganz oft oder wurde gerade in der Sportmedizin sehr oft so gehandhabt. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, Sport- und Trainingsphysiologin und Athletin und beschäftigt sich eben viel mehr mit diesen physiologisch-sportlichen Aspekten. Sie ist selbst Läuferin, Fahrradfahrerin, Triathletin, also sie hat bei den Ironman World Championships mitgemacht.
Ironman,
ja genau, es gibt nicht nur Ironman.
Iron Woman.
Genau, und hat aber da selber gemerkt, dass sie einfach immer trainiert hat wie ein Mann und auch einfach Trainer hatten, die Frauen einfach trainiert haben wie Männer oder eben einfach ein bisschen weniger, aber im Prinzip genauso und wie sehr sie darunter gelitten hat. Ja, und sie hat das selber erlebt. Sie hat als Studentin auf der Uni bei Experimenten teilgenommen, weil sie eben Athletin war und hat zum Beispiel immer 2 Stunden am Laufband laufen müssen für 2 Wochen und es waren Männer dabei und Frauen dabei und dann waren die Ergebnisse von Frauen aber über diese 2 Wochen irgendwie so unterschiedlich, dass Frauen einfach von der Studie ausgeschlossen worden sind, weil sie als Anomalie wahrgenommen wurden und dass ihr ganz oft so begegnet ist, Frauen sind irgendwie anders und komisch, da ändert sich so viel, das passt nicht in die Reproduzierbarkeit von wissenschaftlichen Studien, deswegen schließen wir sie aus. Und das hat sie dann dazu bewogen, selbst anzufangen zu forschen. Und sie beschreibt das auch so, dass es eben so einen starken Einfluss hat, diese Art, wie man Sport macht, weil Buben in der Pubertät ganz oft irgendwie fit werden, stärker werden, schneller werden, weil sie eben dieses Testosteron haben und so weiter. Bei Mädchen setzt dann eben oft die Periode ein, sie haben Schmerzen, sie bekommen mehr Körperfett und können dann in diesem sportlichen Setting nicht mehr überleben und fliegen raus aus dem Sport und bewegen sich dann irgendwie viel weniger wie Burschen. Und das hat einfach gesundheitliche Auswirkungen, aber auch ja, für das Selbstwertgefühl und für das Körpergefühl. Mhm. Und dass eben die Periode oft als etwas Superlästiges im Sport gesehen wird und dass viele Frauen einfach gern dann hormonell verhüten zum Beispiel, um das steuern zu können. Und sie rechnet auch ziemlich ab mit so modernen Ernährungstrends, wie zum Beispiel Paleo, wo man ja einfach fast keine Kohlenhydrate isst, oder intermittierenden Fasten, weil sie sagt, okay, das sind Ernährungstrends, die wurden durchgeführt an übergewichtigen Männern, die in Büros sitzen. Und da haben sie super funktioniert und dann sind sie Trends geworden für alle. Aber ganz oft haben sie sehr negative Auswirkungen. Zum Beispiel längere Fastenperioden wirken sich einfach auf weibliche Körper anders aus. Die erhöhen das Stresslevel und führen ganz oft zu Zyklusbeschwerden. Und bei Männern, die können zum Beispiel viel leichter in der Früh auf leeren Magen trainieren und Frauen nicht. Aber es gibt eben diese ganzen Studien nur über Männer und deswegen ist das der Standard. Ich habe auch noch 2, 3 ganz interessante Facts mitgenommen, die das veranschaulichen. Vielleicht habt ihr das schon mal bemerkt, dass Frauen beim Training später zu schwitzen anfangen als Männer und weniger Hitzetoleranz haben. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, was trainierbar ist, wenn man das weiß. Oder dass Frauen in der sehr großen Höhe, zum Beispiel auf Bergen über 4000 Metern oder so, einen Vorteil haben, weil männliche Körper, die durch männliche Hormone geprägt sind, in hoher Höhe mehr Kohlenhydrate verbrennen und Frauen mehr Fett. Und Frauen haben tendenziell einen größeren Fettspeicher und können deswegen auf großer Höhe besser sportliche Leistungen erbringen. Und umgekehrt hat ein durchschnittlicher Frauenkörper ein 6-fach höheres Risiko für Kreuzbandverletzungen. Mhm. Wusste ich auch nicht, weil eben dies durch diesen Winkel, Kuhwinkel heißt das irgendwie, zwischen Hüfte und Knie und ja. Und in dem Buch schreibt sie auch über Training in der Schwangerschaft, in der Menopause, gibt Übungen mit. Also ich finde, das ist so ein sehr gutes Werk, wenn man selber sportlich aktiv ist in unterschiedlichen Lebensphasen und mal irgendwie nicht nach den ganzen Männersportbüchern oder Podcasts, die da überhaupt keinen Unterschied machen, oder so einmal in 200 Folgen eine Folge über Frauen und Sport machen oder so, dann kann ich das empfehlen.
Spannend.
Wie war das jetzt für dich, liebe Julia?
Ja, interessant. Na doch, also wenn ich so viel Sport machen würde, dann... Ich habe jetzt allerdings immer noch mehr Ausreden von dir bekommen.
Keine Sport.
Faul zu sein, wenn ich mich nicht danach fühle.
Nein, aber da muss ich schon sagen, dass es ja nicht so ist, dass man dann regeneriert, nur... Also dass Regeneration dann nicht heißt, okay, ich mache jetzt gar nichts, sondern dass man eben die Art des Trainings dran anpasst. Zum Beispiel in der ersten Zyklushälfte mehr so diese kraftbasierten Einheiten macht und in der zweiten Zyklushälfte sogar oft besser in der Ausdauer ist, aber eben nicht diese Sprints zum Beispiel machen kann, aber wenn man so länger locker läuft zum Beispiel, dass das gut ist.
Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt keinen Sport,
weil nein,
meine
Zyklus
will nicht.
Das geht nicht durch. Nicht, wenn es eine Ausrede ist, wenn du mich wirklich schlecht fühlst, natürlich schon.
Cool, ja. Und das letzte Buch?
Das letzte Buch ist ein ganz neues Buch. Das ist 2024 herausgegeben worden, und zwar von Frances Elisa Weber und heißt Eine Frage der Phase, warum Frauen anders Sport treiben sollten als Männer. Ist auch ein Buch, das original auf Deutsch erschienen ist und bei Komplett Media. Und es ist für sportlich aktive Frauen gedacht als Zielgruppe. Das ist das einfachste Buch von allen dreien, würde ich sagen. Also es erklärt den Zyklus sehr einfach und es erklärt die Phasen einfach und erklärt so ein bisschen, was kann man in jeder Phase machen, wenn man sich halt irgendwie gerne bewegt. Sie bezieht sich auch auf die anderen beiden Bücher. Also auf Macy Hill's Period Power und auf Stacey Sims, so als eine der Basiswerke der Sportwissenschaften. Ja, und das ist schon auch sehr individuell, würde ich sagen. Also angelegt auf, okay, was kannst du tun für dein Training? Aber sie hat auch ein paar so Studien aufgezeigt, die zeigen, wie groß diese Lücke ist zwischen Forschung zu Männern und Frauen und Interpersonen sowieso. Zum Beispiel interessante Fakt: Wann wurde der Penis das erste Mal wissenschaftlich vermessen und wann wurde die Vulva das erste Mal wissenschaftlich vermessen?
Muss ich das jetzt raten oder wie?
Du kannst, aber ich kann es dir auch sagen.
Sag mir bitte, sonst habe ich wieder einen Bromant.
Der Penis 1948.
Ach so, ich hätte eigentlich gedacht, viel früher.
Ja, wahrscheinlich, aber vielleicht nicht so in diesen wissenschaftlichen Studien.
Also Leonardo da Vinci hat das auch schon gemacht.
Na, der hat sich ein Lineal an seinen besten Stück angelegt. Das würde mich gar nicht wundern. Und ich bin sicher, in der Steinzeit gab es schon diese Schwanzvergleiche unter Männern. Und die Vermessung der Vulva.
Im 21. Jahrhundert.
Ja, 2018.
Ja, doch, vor, was ist, sechs
vor
Jahren?
Vor 6 Jahren, wow. Oh, oder eine Studie von 2021, die hat sich, das war so eine Metastudie, das heißt, sie fasst verschiedene Publikationen zusammen, in dem Fall über 5000 Publikationen, die zwischen 2014 und 2020 durchgeführt wurden. Das heißt, jetzt nicht total alte sportwissenschaftliche Studien. Wie viel Prozent dieser Untersuchungen wurden an Männern durchgeführt?
90%.
94. Mm. Stell dir vor, zwischen 2014 und 2020. Mm. Ich kann es ja noch nachvollziehen, zu einer Zeit, wo das nur für Männer erlaubt war, Profiathleten zu sein, das zu tun, aber das ist ja ein Wahnsinn. Mhm. Dann ist kein Wunder, dass wir so wenig eigentlich wissen über Frauen und Sport.
Und wie du gesagt hast, also wenn man dann wirklich viel Sport treibt und sich einfach auch das Wissen vielleicht nicht hat und sich dann einfach gar nicht nach dem eigenen Körper richtet, wie viel das anrichten kann auch. Ja. Und wie viele Folgen man da davon tragen kann, wenn man davon einfach auch nichts weiß.
Eben, und es ist ja nicht nur so, dass dann die Menstruation ausbleibt, sondern das wirkt sich zum Beispiel auch aus auf natürlich die Fruchtbarkeit, aber auch auf die Knochendichte. Und es gibt einige Dinge, die kann man wieder rückgängig machen, aber wenn eine Knochendichte so niedrig ist, dann das bleibt ja dein Leben lang. Und das ist schon heftig. Und sie schreibt auch in dem Buch, es gibt dieses Phänomen, das heißt RED, relatives Energiedefizit. Das kommt sehr oft vor im Sport, wenn eben zum Beispiel zu wenig Kalorien einfach zugeführt werden. Und das ist ja ganz oft so, weil zum Beispiel Frauen aus ästhetischen Gründen Sport treiben, um abzunehmen, um schlank zu bleiben. Und je nach Studie sind 20-60% der Frauen im Sport betroffen, dieses relative Energiedefizit zu haben. Und es gibt eine Studie mit Cheerleaderinnen, wo sogar 80-90% betroffen sind. Also jetzt eine professionelle Cheerleaderin, also wir sind hier im Leistungssport. Aber es betrifft eben nicht nur Leistungssportlerinnen genau aus dem Grund, weil dann Frauen sagen, ich esse weniger und treibe mehr Sport, weil dann kann ich abnehmen. Mhm. Und das ist ja oft total die falsche Strategie, weil man kommt in so eine total negative Spirale rein. Und es hat noch dazu negative Auswirkungen auf die Gesundheit. Aber es gibt auch einen Wandel. Zum Beispiel 1960 waren nur 11% Frauen bei Olympischen Spielen. Und in Paris 2024, wo heuer die Olympischen Spiele sind, sind es 50-50.
Sehr cool. Also Frauen sind mittlerweile auch schon viel mehr sportlich aktiv als früher, das ist ja schon mal gut und auch schön, dass dadurch einfach mehr dieses Bewusstsein und hoffentlich dann auch die Informationen und das und auch die Wissenschaft dann nachzieht und das mehr erforscht wird.
Ja, und ich finde schon, dass Profisportlerinnen hier wirklich gute Vorbilder sein können oder auch Profitrainer zum Beispiel. Und es ist ja immer wieder vorgekommen in letzter Zeit, dass auch Profisportlerinnen das thematisiert haben, wenn sie dann gefragt werden nach dem Wettkampf, wie ist es heute gegangen und so weiter, dass sie das auch transparent machen. Oh, heute war es irgendwie hart, weil ich bin irgendwie 1-2 Tage von meiner Periode oder ich bin gerade in meiner Menstruation und das wurde früher ja nie gesagt. Mhm. Und manche Frauen sagen das jetzt und ich glaube, das kann schon auch einen gesellschaftlichen Effekt haben. Ja, also dieses Buch, Eine Frage der Phase, kann ich auf jeden Fall an alle empfehlen, die gern auch ihr Training mal so ein bisschen anpassen wollen und schauen wollen, wie es ihnen geht. Es gibt einfach noch keine validen Studien dazu, wie sehr man zum Beispiel die eigene sportliche Leistung steigern kann, wenn man wirklich mit dem Zyklus trainiert. Man weiß nur, wie schädlich es ist, nicht danach zu trainieren. Aber es gibt schon Schätzungen, dass es eine Leistungssteigerung von 10% ist, wenn mit dem Zyklus trainiert wird. Und das ist halt schon extrem viel, wenn ich mir denke, dass es zum Beispiel im Profisport ja um Hundertstelsekunden geht.
Auf alle Fälle.
Ja, also mein Fazit ist, es gibt einige spannende Bücher. Kommt jetzt ein bisschen nach meinem Geschmack, weil ich mich einfach sehr für Sport auch interessiere. Und wenn ihr noch Tipps habt für Bücher rund um Periode und Zyklus, die ihr uns empfehlen könnt, dann immer total gerne.
Genau.
Und ihr könnt uns natürlich auch bewerten. Diese Sternchen sind auch eine wichtige Währung in der Podcast-Welt. Also wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört, bitte bewertet uns und empfehlt uns unbedingt weiter, wenn euch das gefallen hat. Schickt euch jetzt 1-2 Personen in euren Umfeld einfach einen Link dieses Podcasts und sagt ihnen, sie sollen diese Folge hören. Oder eine andere, wir sind da eher ein bisschen flexibel.
Genau, eure sportlich interessierten FreundInnen. Ich habe noch eine Anekdote dazu, wie der Zyklus meine sportliche Performance beeinflusst. Und zwar muss ich da liebe Grüße an meine Kollegin Iris aussprechen. Wir haben ja einen Tischfußballtisch, also einen Wurzler in der Arbeit. Und wir reden manchmal darüber, wie sehr der Zyklus unsere Wurzelperformance beeinflusst. Gut. Also wir haben darüber schon gesprochen. Und es wird auch in nächster Zeit ein Wurzelturnier bei uns in der Arbeit geben. Das heißt, ich hoffe, ich bin in der richtigen Phase, am Wurzeltisch zu triumphieren.
Sehr gut.
Ich werde euch dann natürlich ein Update geben.
Da gibt es natürlich mehrere Varianten, was dann die richtige Phase ist für dich, weil du könntest natürlich sagen, okay, Frühling und Sommer, da bist du richtig spielerisch und in deiner Kraft. Aber der Herbst, da kommt natürlich oft so ein bisschen diese Wut hervor.
Ja.
die sehr gut ist, auch laut Macy Hill, weil das ist nämlich keine einfach hormongesteuerten, übertriebenen Gefühle, sondern die zeigen dir was an. Und im Wurzeln kann ein bisschen Aggressivität.
Also du weißt, wie ich dich als kenne, hättest du unseren Wurzeltisch beobachtet. Es ist immer sehr viel Wut am Wurzeltisch. Ich weiß noch nicht. Ich glaube wahrscheinlich, dass, ich kann es nicht einschätzen, ich muss mich mal selbst beobachten und schauen, ob mehr die aggressive Wutphase oder eher die konzentrierte Kraftphase meine Phase fürs richtige Tischfußballspielen ist. Aber ich werde dich als meine Trainerin heranziehen.
Unbedingt, ich kann zwar nicht wurzeln, aber naja, wobei ich habe auch immer in der Hauptschule immer gewurzelt.
Sicher, komm, du musst mal zu uns kommen zum Wurzeln.
Ja, stimmt, ich finde das eh sehr lustig. Na gut, das ist deine Aufgabe der Perioden-Awareness.
Yes, ich werde jetzt periodenbasiertes Wurzeltraining machen.
Geil.
Danke für diesen Tipp. Ja, und schreibt uns gerne, ob ihr jetzt auch vielleicht etwas bei euren sportlichen oder sonstigen Aktivitäten ändern wollt, ob ihr jetzt einen besseren Ausrede habt dafür, ein bisschen faul zu sein, so wie ich, oder nicht. Meldet euch jedenfalls.
Bin gespannt. Das war Die Buch, der feministische Buch-Podcast.
Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen.
Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.